ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Hallo, guten Tag, schön, dass wir alle wieder zusammen sind. Ne, es ist ja Anfang der Woche, Montag, und Anke Engelke ist da. Guten Tag, dann können wir loslegen.
Christian Thees, schön, dich zu sehen.
Ja, schön, dich auch zu sehen. Und vor allem auch zu hören.
Ja.
Ja, wo fangen wir an, ne?
Wir fangen damit an, dass ich einige Dinge von dir nicht weiß und über dich nicht weiß. Zum Beispiel dachte ich jüngst an dich, als ich, und jetzt ist es ja gerade schon richtig kühl, also man spürt ja dann und wann wirklich schon den Winter. Natürlich gibt es auch sonnige Tage, keine Frage, aber man spürt den Winter schon, es ist kühl. Aber jüngst setzte ich mich in eine Straßenbahn und du musst wissen, hier in Köln gibt es sowohl Sitze, die ein Polster haben, als auch so Plastikschalensitze. Und ich setzte mich auf einen Sitz, auf dem kurz zuvor jemand gesessen hatte und der war warm noch von diesem Menschen.
Okay.
Wie findest du dich? Wie findest du das, dich auf einen vorgewärmten Platz zu setzen?
Ganz schrecklich. Ich habe manchmal, wenn ich im Radio bin und dann kommt der Kollege oder die Kollegin danach, dann ist mir das immer so ganz unangenehm, wenn ich meinen Sitz übergeben muss. Und ich sagte das letzte Woche erst und ich sage, oh, der Sitz ist jetzt echt wahnsinnig warm. Nee, ich finde das richtig gut. Siehst du, ich mag das.
Es gibt Menschen, die das mögen. Teilt sich die Welt auf in Menschen, die es mögen und die es nicht mögen, 50-50? Was meinst du, was da das Verhältnis ist?
Ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie, ich mag es gar nicht.
Ich muss dich fragen. Und wenn mich jemand gefragt hätte, dein bester Freund, den wirst du doch wohl kennen nach über 30 Jahren. Dein bester Freund, mag der das oder mag der es nicht? Ich hätte es nicht sagen können.
Okay. Denn, bei dir hätte ich gesagt, definitiv, du magst es nicht.
Wegen meiner Ekelgeschichten?
Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also,
ja,
aber bist du Typ Sitzheizung oder nicht? Du bist die erste Frau im Prinzip, die keine Sitzheizung vergöttert.
Sitzheizung habe ich schon mal, also habe ich nicht in meinem kleinen Autochen, aber
wirklich? Das gibt es heute noch? Ein Auto ohne Sitzheizung? Bist du ganz sicher?
Ja, das wüsste ich.
Das ist ja ein Ding.
Nee,
ich hätte
da
nicht gedacht, dass noch Autos ohne Sitzheizung gebaut werden.
Naja, guck mal, ich habe ein E-Auto. Wollen die E-Autos nicht super korrekt sein?
Ja, aber die Sitzheizung wird auch noch mit der Batterie angetrieben.
Ich habe ja auch keine Fenster und nichts.
Ja, das ist ja auch wieder
und
wahr.
Keine Räder, ich muss so laufen mit den Beinen. Das ist ein totales Umweltauto.
Nee, es werden Autos für 40.000 Euro nur gekauft mit Zustimmung einer Frau, also mit der Frau, die sich vielleicht in dem Fall jetzt nicht so für Autos interessiert. Aber wenn eine Sitzheizung drin ist, ruhig nochmal 10.000 mehr ausgeben. Sitzheizung ist das entscheidende Ding.
Nie gehört. Nie gehört. Also wenn ich Beifahrerin bin, aber ich fahre wirklich nicht viel Auto, ich bin nicht repräsentativ, mich darfst du eigentlich gar nichts fragen. Aber ich weiß, dass wenn ich Beifahrerin bin, ich mich manchmal auf meine Hände setze, wenn es zu kalt ist.
Ach, guck mal.
Und dann wärme ich meine Hände selber und, weiß nicht, bringt es irgendwas, sich auf die Hände zu setzen, aber dann wärme ich meine Hände, das weiß
schon.
Ich wohl.
Ja. Doch, das kennen wir.
Ich bin noch nicht so weit, jetzt Handschuhe rauszuholen, aber bald kommt die Handschuhzeit, kann das sein?
Ich würde sogar sagen, dass ganz viele Autos heutzutage auch eine Lenkradheizung sogar haben.
Eine Lenkradheizung?
Ja, dass das Lenkrad warm wird.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ich frage mich, ob es ein paar Funktionen gibt in deinem krassen E-Auto, die du noch nicht entdeckt hast möglicherweise.
Jetzt wird man nicht unverschämt.
Wichtigste Frage, immer zu deinem E-Auto.
Ja.
Hat der Klima?
Hilf mir. Klimaanlage?
Ja. Das ist einer wirklich der schönsten Sketche von Hans-Werner Olm, mit dem du früher auch mal die ein oder andere Fernsehsendung gemacht hast.
Ja, habe ich.
Und er hat diesen unglaublichen Asso-Sketch. Naja, richtig. Hat der Klima.
Hat er 100 Pro auch mal in der Sendung bei uns gespielt.
Ja, hat der Klima, hat er. Ja, und das ja, hat der Klima, hat er.
Ja, also natürlich.
Hat er Servo, hat er.
Was ist Servo? Servolenkung, was ist das nochmal?
Hat er Räder, hat er.
Aber was ist nochmal Servolenkung?
Ja, Servolenkung. Auch da würde ich sagen, ich glaube, heutzutage haben alle Autos Servolenkung. Das ist, wenn das Lenkrad sich relativ leicht bewegen lässt.
Ja.
Wenn man die Räder relativ leicht drehen kann. Ich glaube, jedes Auto hat heutzutage Servolenkung. Das war früher, war das ein Ding. Servolenkung.
Und sag mal, erinnerst du dich oder sind wir da, also wir sind ja schon älter, aber sind wir alt genug, um zu wissen, dass ein Aufschrei durch Deutschland ging, als es hieß, sich anzugurten sei Pflicht? Erinnern wir uns da noch dran? Nee, da waren wir zu klein.
Ja, daran erinnere ich mich nicht mehr.
Aber vielleicht haben sich unsere Eltern aufgeregt.
Das kann schon sein. Ich erinnere mich an Zeiten, in denen man nicht angeschnallt sein musste. Ja. Und beim Bergdoktor übrigens war das ja...
Hast du ein kleines Textbeispiel gerade?
Nein, habe ich nicht. Beim Bergdoktor war es noch so, dass der relativ lange ohne Gurt gefahren ist. Und dann gab es aber Proteste, weißt du, von aufmerksamen ZuschauerInnen. Und dann haben sie es geändert. Und jetzt fährt er auch seit ein paar Jahren mit Gurt.
Und ich finde das auch gar nicht so lustig, dass es diese Erfindung gibt, dass man so einfach nur die Schnalle eines Gurtes so reinstecken kann in den Och, wie heißen denn diese ganzen Patons? Du weißt, Pnüppel? Was ich meine.
Nein, ja, den Pnüppel ist ja das Kleine.
Das Kleine, den kannst du
die Schnalle in die...
Die Schnalle in die Schnut. So.
In die Scheide. Das ist sowas wie eine Scheide. Ist das
naja, also
sowas.
Du weißt, was ich meine. Es gibt, ja, klar. Das habe ich schon mal in Taxen gesehen, bei Taxifahrern. Muss ich nicht gendern, waren Männer. Da habe ich schon mal gesehen, dass ein, zwei Mal, dass die sowas da drin stecken hatten. Also nicht den kompletten Gurt, sondern nur vorne so die Schnalle. Und die steckte drin, damit kein Warnsignal kommt. Bitte anschnallen.
Mhm, ja. Ich mache das manchmal mit meinem Rucksack neben, auf dem Beifahrersitz.
Ja.
Denn das Auto will, dass jemand sich anschnallt, nur weil der Rucksack zu
das
schwer ist.
Okay.
Und dann muss man es auch schnallen.
Das
ja,
finde
klar,
ich okay.
Natürlich,
aber ich finde, wenn man das bei sich selbst macht, finde ich es nicht gut.
Aber Taxifahrer müssen es nicht machen. Taxifahrer sind frei.
Haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. Okay. Mhm.
Und zwar, ich glaube, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt, damit sie da nicht festgeschnallt sind, falls irgendjemand sie bedroht von hinten.
Verstehe.
Möglicherweise ist das eine veraltete Information.
Ja.
Aber früher war es so, Taxifahrer mussten sich nicht anschnallen. Und heute bin ich nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber ich vermute, es könnte auch noch so sein.
Mhm. Gut, das wollte ich nur mit dir klären.
Mhm.
Warme Sitze, kalte Sitze. Angewärmt ist ja schon so ein komisches Wort.
Angewärmt.
Vorgewärmt ist ja schon ein seltsames Wort. So, und das wollte ich nur klären, weil ich merkte, da wäre ich jetzt aufgeschmissen. Wenn jemand den BFF-Test mit mir machen würde, würde ich durchfallen, weil ich die Antwort nicht gewusst hätte. Ist eine 50-50-Frage.
Wenn wir bei Michael Schanze Flitterwochen gewesen wären damals, weißt du, da musste man auch so Fragen beantworten über den anderen. Ja. Da hätten wir echt abgestunken. Hätten wir viel Geld verloren wahrscheinlich.
Das Zweite, was ich mit dir besprechen wollte, war, wann hast du das letzte Mal im Konzert geweint?
Oh, das ist lange her. Also Konzert geweint.
Klassisches Konzert.
Das weiß ich nicht. Mhm. Kann ich mich nicht erinnern.
Ja.
Also ich bin ja durchaus einer, der auch weinen kann.
Mhm.
Auch im Kino oder bei Filmen. Aber im Konzert kann ich mich gar nicht erinnern.
Du kannst manchmal weinen, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, beim Theater, wenn der Applaus so groß ist und die Menschen sich so freuen.
Genau, da kommen aber eher so eine Ergriffenheit ist das. Das ist kein Weinen, aber es ist so eine totale Ergriffenheit und Gänsehaut und so ein flaches Atmen. Mhm, also ich weiß, das letzte Mal im Kino habe ich geweint, bei Heidi auf jeden Fall.
Aber 40 Jahre her?
Nein, überhaupt nicht. Das ist der Heidi-Film, der letzte Heidi-Film mit Bruno Ganz als Almöhi, wo Niki Reiser die Musik gemacht hat.
Aber das liegt lange zurück. Okay.
Ja, 10 Jahre. Ja, und
den habe ich leider nicht gesehen.
Ja, unglaublich schön.
Aber da hast du wegen der Musik wahrscheinlich geweint, weil du Niki Reisers Musik so
alles,
magst.
Alles. Da haben sie alle Knöpfe gedrückt. Ging wirklich Musik, Spielen, alles. Aber klar, die Musik spielte vielleicht eine Rolle dabei.
Denn das war auch ein BFF-Test in meinem Kopf, weil ich vor einer Woche in der Turnhalle war in Düsseldorf. Und
in der Turnhalle? Hast du dir wehgetan in der Turnhalle? In der Turnhalle, jawohl.
Weil ich das War Requiem gehört habe von Benjamin Britten.
Von Benjamin Britten. Echt? Und das war
was
so
ja sehr, sehr, ja, sehr ergreifend. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, Mensch, würde dir das wohl gefallen?
Da bin ich ja mal gespannt. Ich suche es kurz mal raus.
Eine Sängerin, zwei Sänger sitzen vorne. Dann hast du ein Riesenorchester. Aus diesem Riesenorchester ein kleines Kammerorchester, das vorne sitzt. Und hinten stehen, Pi mal Daumen, 100 Sängerinnen. Und bei mir rechts oben in der Turnhalle noch ein Kinderchor. Also die haben alles aufgefahren. Alles. das war nicht zu fassen. Und die Düsis sind ja so toll. Das Düsseldorfer Sinfonieorchester ist ja... Ich wüsste jetzt, ich könnte dir eine Stelle nennen, die sehr ergreifend ist.
Oh, das ist aber auch noch so fast ein bisschen volkstümlich, auch ganz leicht so.
Das ist das Gegenteil von leicht. Ist das Gegenteil von leicht?
Nein, aber das hat was Beschwingtes. Ja, ja. Klar, das War Requiem, aber es hat trotzdem an der Stelle etwas Achtung, so Folkloristisches, Beschwingtes. Achtung. Ja, da singen die ganzen.
Ja, da kann ich ja durchdrehen. Da sitze ich da und denke, hoffentlich sieht keiner, wie ich jetzt hier abflenne.
Okay, das ist jetzt eine sehr ruhige, sehr leise Stelle.
Okay, ja, der König wird jetzt gleich nach vorne.
Okay, gut. Es wird viel gesungen, auf jeden Fall. Gut, es ist ja auch ein Requiem.
Nein, es wird nicht viel gesungen. Also nicht von den dreien vorne.
Ich erlebe hier nur Gesang. In jede Stelle.
Ja, jede Stelle, aber nicht von den dreien vorne. Also es sind viele Chorpassagen.
Okay, gut.
Also die haben zwischendurch auch oft gesessen und einfach nur geblättert, die drei. Das fand ich auch goldig, wie sie konzentriert da saßen, weißt du, und einfach nur, also eine Sängerin, zwei Sänger, wie sie da saßen und blätterten und auf ihren Einsatz warteten. Die Sängerin hatte so Post-its an ihren Stellen. Es war, ich saß gut, ich hatte eine tolle Karte und einen guten Platz und habe das gut sehen können. Dann wiederum mache ich ja manchmal auch gerne die Augen zu und lasse einfach die Musik wirken und weiß so gar nicht, ob der Text mich dann erreicht, ob es dann nicht eher die Töne sind und die Stimmung, oder?
Den Text versteht man meist ja ohnehin nicht. Und ich mache oft die Augen zu, weil die Musik dann so viel...
Gut, dass du das so deutlich sagst. Den Text versteht man nicht.
Nicht, weil die Musik dann auch so viel kräftiger und präsenter ist, wenn man die Augen zumacht. Ich liebe es, die Augen zuzumachen im Konzert, denn plötzlich nimmst du so viel mehr wahr. Es ist einfach so. Dann will man mal wieder gucken, natürlich, wie der Dirigent oder Dirigentin da arbeiten. Aber wenn man die Augen zumacht, das ist eigentlich das krasseste Erlebnis überhaupt im Konzert.
Wie groß ist die Gefahr bei dir, dass du dann einschläfst? Du bist ja auch tendenziell immer übermüdet.
Nur einmal mit dir im Hamlet in Berlin, kurz auch weggenickt neben dir. Also nachdem du auch schon weggenickt warst, habe ich gedacht, oh, sie jetzt, okay, dann ich auch kurz. Aber ansonsten bin ich noch nicht eingeschlafen. Nein.
Aber das war zum Beispiel ein Stück, bei dem man nicht hätte schlafen können. Und tendenziell habe ich auch die Neigung, übermüdet zu sein und dann an seltsamen Orten einzuschlafen. Aber da konnte ich gar nicht schlafen, weil ich so beeindruckt war. Und das ist auch schön kompakt. Das sind nur anderthalb Stunden ohne Pause durch.
Das ist auch die so Zeit. Lustig. Für ein klassisches Konzert ist das ewig. Anderthalb Stunden ohne Pause.
Nein, ich spreche ja hier mit einem Wagnerianer. Also du kommst ja von fünf Stunden. Also,
ja, gut, stimmt, da ist ein Akt manchmal anderthalb Stunden. Mhm. Auch wahr, aber ja, man weiß halt, auf was man sich einlässt vorher.
Aber wir mögen ja beide Opern. Das heißt, ich habe auch schon in Opern gesessen und gedacht, Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und das war nicht Wagner. Einfach so wirklich so, Medea, weiß ich noch, dass ich dachte, oh, jetzt ist aber auch so ein brutales Stück. Dachte ich, oh, komm bitte, ich muss einmal kurz jetzt, würde mir sogar jetzt eine Cola kaufen. Ich brauche jetzt irgendwas, ich muss was Verrücktes tun im Leben.
Eine Cola.
So, wann hast du denn das letzte Mal Cola getrunken?
Das ist sehr lange her.
Seit dem Cola-Rausch nicht mehr?
Doch, nach dem Cola-Rausch auch noch, denn der war ja wirklich mit 6, 7, 8. Ich habe schon noch in den 20ern Cola getrunken und habe dann irgendwann damit aufgehört. Und seitdem kann ich es auch nicht mehr trinken.
Ich habe irgendwann in den vergangenen Jahren mal einen Schluck Cola bei jemandem getrunken und dachte, scheiße, ist lecker.
Aber es ist sehr süß.
Ja, na klar.
Zero Cola da, die ist dann auch wieder ein bisschen zu.
Künstlich.
Ja, aber klar, eine kalte Cola, ja, aber es ist schon, meine Knospen sind das nicht mehr gewöhnt. Ich kann keine Cola mehr trinken, das ist mir zu süß. Und ich war wieder geschockt, jetzt gerade zu lesen, dass Honig ja auch so ungesund ist, dass Honig im Prinzip minimal besser ist als Haushaltszucker. Es ist nichts anderes. Es ist
klar,
so ungesund,
aber das ist
Honig.
Bekannt.
Ich weiß, aber man denkt immer, Honig sei gesünder, weil Honig so ein gutes Image hat, ne? Weil ja so natürlich gewonnen wird und so.
Ja.
Aber Honig ist letztendlich wie Haushaltszucker. Also,
So, ich laber dich jetzt komplett voll mit all meinen Geschichten. Es sei denn, du grätschst da rein und sagst so, lass uns mal über den HSV sprechen oder irgend sowas. Oder
Ach, hast du es gesehen, das Spiel? Also, du hast ja auch Dortmund da bei dir in der Familie. Hast du es gesehen, das Spiel?
Nee.
Okay, aber ich sag dir, das war mein Highlight meines Wochenendes.
2-2?
1-1.
1-1, Dortmund, so ähnlich.
Dortmund war die bessere Mannschaft, die tonangebende Mannschaft. Mhm. Meine Hamburger Jungs haben richtig gut gekämpft und auch in ihrem Rahmen gut gespielt. Dortmund war aber auch sehr kampfstark, war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel. Und in der 97. Minute macht der Mann, der die ersten 11 Saisonspiele immer gespielt hat und bei diesem Spiel nicht in der Startformation
Harry
war,
Kane,
der ganz zum Schluss eingewechselt wurde, Ransford Königsdorfer, von dem mein Vater neulich noch geschimpft hat, er sei der Chancentod. Boah, der Chancentod steht wieder auf dem
Wie
Platz.
Wie heißt der?
Nein, der heißt Ransford Königsdorfer.
Das ist doch ein Bier.
Ransdorf. Der heißt Ransdorf mit Vorname. Ransdorf.
Nein, der heißt nicht Ransdorf mit Vornamen. Was? Wo kommt der denn? Was haben denn die Eltern sich da gedacht?
Entschuldige, nicht Ransdorf, natürlich jetzt Ransford.
Das macht sich besser. Was ist denn Ransford für ein Vorname? Das also ich bin neidisch. Ich mache mich nicht lustig, ich bin einfach neidisch, weil das ein außergewöhnlicher, einzigartiger Name ist.
Es ist also kein Ransdorf. Ich denke mal, als ich das sagte, glaube ich, irgendwas klingt da falsch. Ransdorf, Ransford.
Und ja, der ist ein Chancenverweigerer? Nein, ein Chancentod? Was sagt dein Papa?
Er ist der Chancentod.
Der Chancentod.
Genau. Der Königsdorfer spielt wahrscheinlich wieder am Wochenende der Königsdorfer. Der ist der Chancentod.
Aber du hast das Spiel gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen und Ransford Königsdorfer wurde dann eingewechselt noch kurz vor Schluss und hat wirklich nach 11 Spielen, die er ja schon voll
ohne
gespielt
Tor.
Hat, sein erstes Saisontor gemacht. In der 97. war es, glaube ich, ein Kopfball im Gewusel im Strafraum. Ein wahnsinnig schöner Kopfballtreffer.
Oh.
Und das ganze Stadion ist explodiert. Und ich zu Hause, und ich bin ja wirklich Kummer gewohnt all die letzten Jahre, ob der HSV ein Tor kassiert hat, ob er eins geschossen hat. Ich war relativ so gleichmäßig. Ich neigte nicht mehr zu diesen Extremen, weil ich auch erschöpft war vom Fansein.
Ja, ja,
und ich habe jedes Tor einfach so hingenommen. Mhm. Einfach Gegentor, aber auch ein Treffer. Ja, okay, gut. Habe mich gefreut innerlich, aber habe keine körperlichen Reaktionen gezeigt.
Aus Schutz, Selbstschutz.
Möglicherweise. Jetzt am Wochenende, 97. Minute, der HSV macht tatsächlich das 1:1. Ich bin ungefähr 15 Sekunden im Wohnzimmer im Kreis gelaufen und habe gejuchzt und ich habe geschrien. Wirklich.
Ach, ist das weil schön, Chrissy.
Das war, und auch das Stadion ist explodiert. Reporter sagte auch, das sei eigentlich so das Gefühl, das er gehabt hat beim Spiel, als sie aufgestiegen sind in die erste Liga. Da ist ja auch das ganze Stadion ausgerastet.
Aber woran lag's?
So ungefähr war das.
Aber warum? Weil es gegen den BVB war oder weil der Torjäger so nett ist oder weil es so spät im Spiel war?
Weil wir alle, nein, das spät im Spiel natürlich sowieso. Das ist ja höchste
Dramaturgie. Das ist immer toll, super.
Nein, weil wir 3 Spiele hintereinander verloren haben.
Aha.
Und zwar unglücklich. Alle sagen, der HSV spielt Fußball. Der HSV spielt mit. Und wir spielen wirklich richtig gut dafür, dass wir ganz schlecht in die Saison gestartet sind. Und auch gegen Köln natürlich hier Packung bekommen haben mit 4-1.
Oh, hätte ich aber erinnere auch mich, habe ich gelesen. Ja.
War auch ganz knapp alles. Also HSV hat teilweise...
4-1 ist nicht wirklich, klingt nicht knapp.
Naja, HSV hat am Ende nur noch ohne 2 gespielt. Und diese 2 Tore fielen noch in den letzten Minuten, als der HSV alles nach vorne geworfen hat, um mit 9 Mann noch den Ausgleich zu kriegen.
Ja, aber dann
und
sind
da
wenn zwei,
Kölner,
Entschuldige,
zwei
wenn zwei
gemacht.
Vom Platz geflogen sind, haben die sich nicht benommen. Also du kannst jetzt nicht mir so eine süße Packung geben.
Ganz ehrlich, es war ein Sonntagsspiel, ich konnte es nicht sehen, weil ich das Abo nicht habe.
Okay.
Könnte ich mich aufregen, aber will ich jetzt nicht machen.
Okay.
Ich konnte es nicht sehen, das Spiel.
Ja.
So, also jetzt zumindest nicht live.
Ich bin nicht mehr, übrigens, ich habe mich getrennt, ich bin nicht mehr mit Adeyemi zusammen.
Wirklich nicht?
Ja, wir sind auseinander.
Ach, weil neulich hat er noch erzählt bei Instagram, glaube ich.
Ich weiß, ja, ja.
Er hat noch ein Bild gepostet von euch beiden.
Weiß ich.
So ein ganz glückliches.
Ja, ja.
Das ist ja auch frech.
Ja.
Letzte Woche, glaube ich, so.
Ich wollte es jetzt einfach so nebenbei sagen, damit es nicht so eine Riesenwelle macht.
Ja, okay, gut. Auf jeden Fall, HSV hat es einfach schwer. Und Dortmund war die bessere Mannschaft. So wie wir in den ganzen anderen Spielen, die wir verloren haben, teilweise die bessere Mannschaft waren. Auf jeden Fall, Dortmund war die bessere Mannschaft.
Mhm.
Und das wäre das 4. Spiel, das wir in Folge verlieren. Und jetzt ist Länderspielpause. Und da weißt du, das ist natürlich von der Moral her, es ist echt schwer. Du spielst gut, du wirst auch viel gelobt, aber du machst die Dinger nicht, du belohnst dich nicht, wie es heißt im Jargon. Ja, und jetzt droht die 4. Niederlage, mit der man natürlich auch rechnen konnte gegen den BVB. Es war wirklich ein Hammer.
Aber davor hat der BVB ein Spiel richtig abgelost in der Champions League.
Ja, in der Champions League, aber das ist ja auch oberstem Level.
Hier ja, aber dann Platz sind die moralisch. Ja, aber die können ganz schlecht mit Niederlagen umgehen.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, dass dieses Tor noch gefallen ist und quasi, das waren für uns 10 Punkte, gefühlte 10 Punkte, die wir dazu gewonnen haben. Ja, mit was für einer Psyche gehst du jetzt wieder in die Saison? 1-1 gegen den BVB als Aufsteiger. So, genug Fußball, alle Leute langweilen sich, die uns jetzt gerade hören. Aber ich sag dir, das war für mich, war das ein krasser Moment am Wochenende.
Wow.
Das war so Hammer.
Bist du noch mit der einen Kommentatorin zusammen? Da ist doch eine so kompetent und
jetzt
sympathisch.
Jetzt bin ich ja total gespannt.
Blonde.
Eine Blonde?
Die ist mit Frauen zusammen, aber warum? Die könnte ja auch mal eine Ausnahme machen für dich. So eine ganz eloquente, tolle Frau. Namen wir vergessen. Die sehe ich auch nur manchmal ohne Ton. Aber ich weiß, dass sie sich gut auskennt. Aber ist das inzwischen...
Meinst du Fritzi Kromp?
Den Namen nicht, Christian.
Die Fußballtrainerin.
Du kannst jetzt
die ist jetzt Expertin am Spielfeld gewesen. Nein, die ist jetzt Trainerin der Frauen von Werder Bremen. Fritzi Kromp, wenn du sie meinst. Im
ZDF
mit Per Mertesacker und deinem geliebten Christoph.
Christoph Kramer.
Die bester drei
Mann,
haben doch immer zusammen
bester
das
Mann, bester
Team
Mann.
Gemacht.
Nein, aber ich will dir was sagen. Ich will dir was fragen. Sind wir jetzt so weit, dass Frauen, ich sehe da immer Lothar Matthäus stehen und habe den Eindruck, der findet das nicht so dufte, wenn da eine Frau auch mit kommentiert und mit die Interviews führt. Oder ist Lothar Matthäus da total entspannt?
Ich glaube schon. Ja, ich sehe das nie. Ich sehe Lothar nie, weil ich diese Sendung nicht gucke. Mhm. Aber ich würde mal denken, dass das für den kein Problem ist.
Prima.
Auch er weiß, Frauenfußball zu schätzen.
Guck mal, wir müssen auch manchmal Sachen feiern. Wir müssen Sachen feiern, die es vor ein paar Jahren nicht gegeben hat. Denn nicht immer nur schimpfen und meckern. Lass uns mal feiern, dass das toll ist, dass so viele Frauen da inzwischen auch arbeiten. Das ist doch klasse.
Ja, aber das ja auch schon lange.
Ja? Okay.
Ja, also auch schon wirklich, wirklich sehr lange. Ich bin aber verliebt wieder gerade. Ich bin in einen Namen verliebt.
In einen Mann?
In einen Namen.
In einen Namen? Ach, pff, das ist doch langweilig. Okay, Ransdorf-Börsendorfer? Wie heißt der?
Nein, pass auf. Jetzt kommt, hier ist der Name einer Zahnärztin.
Oh Gott, wirklich, okay.
Was? Also ich kenne sie nicht. Ich habe nur davon gehört und ich habe diesen Namen entdeckt.
Also es ist nicht deine Zahnärztin.
Es ist nicht meine Zahnärztin, okay. Ich kenne sie nicht.
Das wäre auch schwierig, da würdest du direkt mit einem Boner da hingehen und dann siehst du sie und dann weißt du nicht, was du machen sollst.
Gut, ich meine, also.
Ja. Okay,
nein,
wie heißt,
wirklich,
sag den Namen.
Und ich sage
say her
dir,
name, say her
auch
name.
Auch du wirst dich in diesen Namen verlieben.
Ja, watch me.
Es ist eine Zahnärztin.
Watch me.
Und ich glaube, sie ist im Haus einer Bekannten von einer Freundin von mir.
Gut.
Und diese Zahnärztin heißt Shirley Schümchen. Und Shirley Schümchen. Das klingt wie Schmidtchen Schleicher.
Also, ja, oder wie Henry Hübchen.
Ja, Herr Döbchen, ich finde diesen Namen so unglaublich schön. Shirley ist erstmal sehr schön.
Schümchen, ja.
Und Schümchen mit M. M wie Martha.
Schümchen.
Ja,
Shirley
Schümchen. Ich finde das so wunderbar.
Schümchen ist erstmal ein ungewöhnlicher Nachname. Shirley kennt er aber.
Der klingt so berlinerisch. Schümchen klingt so berlinerisch.
Schümchen?
Oh, Schümchen, mal Schümchen. Ich denke an Polly Hütchen von Emil und die Detektive.
Ich war neulich in der NDR Talkshow. Wir dürfen nicht mehr Berlinern, sagt Desiree Nick. Desiree Nick sagt, es dürfen nur echte Berliner Berlinern.
Das ist uns da aber egal. Wer ist denn schon echter Berliner? Das gibt doch kaum noch echte Berliner. Ihr wird doch ja nicht.
Zu unserer Beruhigung und zu unserer Verteidigung kann ich sagen, dass sie uns nicht hört. Also uns kann es eigentlich gerade
ja,
egal
das
sein.
Ich mir gedacht.
Das ist mal eine verrückte Frau.
Okay.
Und ich weiß, dass ich die mal parodiert habe. Und ach, dass ich echt immer so rauf und runter gegangen bin mit der Stimme. Und mal habe ich gelispelt und mal eben nicht gelispelt. Weil
hast du
das
gesehen
immer
damals? Hat sie dich darauf angesprochen?
Oh, es war ganz awkward. War wirklich seltsam, weil man sich bei der NDR Talkshow vorher immer zu einer sogenannten Om-Runde trifft. Alle sagen, so, jetzt ist die Om-Runde. Fand ich schon beim ersten Mal irritierend. Und dann trifft man sich, eigentlich wird da Alkohol getrunken, aber da war es nicht so. Dann steht man im Kreis, Barbara und Hubertus sagen Hallo und alle sagen, wir freuen uns und bitte sprecht innerhalb der Runde miteinander. Auf den Moderationskarten steht da immer Cross. Also da steht oben der Name vom Gast, da steht dann, weiß ich nicht, Desiree Nick, hat ein Buch geschrieben über Berlin, frag sie zu Charlottenburg, sie erzählt gerne über dies, das, Ananas. Und dann steht da Cross, Doppelpunkt, Anke Engelke, wo fühlst du dich zu Hause, was ist deine Heimat? Julius Weckauf, Und wo bist du?
So,
und Frank Schätzing, was ist für dich in Köln dein Heimatplatz? Und so, da steht dann so Cross-Doppelpunkt und dann stehen da die Fragen, die man den anderen Gästen innerhalb dieses Talkblocks stellen könnte.
Ja, ah ja, guck mal, cool.
Wie kam ich drauf? Ach so, wir dürfen nicht Berlinern.
Aber wir dürfen nicht Berlinern,
Dann hat Hubertus Meyer-Burkhardt hat Berlinert und er sagt, nein, nicht Berlinern und hat so die Hände so schützend vor ihr Gesicht gehalten und war wie angeekelt und angewidert von seinem Berlinerisch und er kam gar nicht zu Wort und rief nur immer, meine Großmutter ist Berlinerin. Also er habe Berliner Blut. Und nein, das zählt nicht. Da muss schneller gehen. Also, das war schon very entertaining, also hochgradig irritierend. Die ist mir ein Begriff. Vor über 30 Jahren. Natürlich vor über 30 Jahren. Nee, doch. Vor über 30 Jahren. Meine Freundin Sabine, die Technikerin war in Baden-Baden, bei damals noch SWF 3, die sagte mal, und das ist 30 Jahre her, sie habe Karten für Desiree Nick, das sei eine ganz verrückte Kabarettistin.
Nudel.
So lange macht die das schon. Oder macht es vermutlich noch länger. Und da habe ich das schon nicht verstanden. Da habe ich mir das dann auch angeschaut und habe so gedacht, komisch. Aber das ist wirklich mal eine schrille Type, ne? Eine sogenannte. Und die sagte, dass Berliner Menschen das nicht mögen, wenn wir Berlinern.
Ja, aber wir machen es ja auch nicht für Berliner Menschen. Wir machen es ja auch für alle anderen. Und nicht für Berliner Menschen.
Okay.
Also, aber
ich war sofort verunsichert. Mich kann man so schnell verunsichern mit sowas. Ich
es ist doch auch eine Hommage an den Dialekt.
Naja, was soll
ich
denn sagen?
Das ist eine absolute Hommage, das ist ein Kompliment.
Ich habe die parodiert. Also mehr, tiefer kannst du dich nicht verbeugen. Stundenlang dir Material anzuschauen von jemandem, den du dann parodierst oder imitierst. Also ich verplemper ja meine Lebenszeit nicht mit etwas, was mir zuwider ist. Also irgendwas hat mich ja da interessiert oder fasziniert oder weiß ich nicht, oder herausgefordert, also habe ich sie dann parodiert. Aber das hat großen Spaß gemacht, weil sie, wie gesagt, manchmal das S sehr sauber spricht und manchmal so ein bisschen lispelt oder zischt. Und weil sie so hoch und runter, der kann sich so aufregen, hoch und runter macht die das immer. So, wie kommen wir drauf? Berlinerisch,
ja, wir dürfen nicht Berlinern.
Omrunde.
Ja. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben? Bei Shirley Schümchen, Shirley Schümchen.
Weil du sagtest, das erinnert dich an einen Berliner Namen oder das klinge für dich
Ach so,
berlinerisch.
Ja, genau, wie Polly Hütchen und so, habe ich gedacht.
Wie findest du das eigentlich, dass die ganze Zeit, dass ich oft im Konditional spreche?
Tust du
es
das?
Es erinnere dich an, weil du sagtest, es erinnere dich.
Oh, das ist nicht konditional, das ist Konjunktiv.
Entschuldigung, nicht konditional. Ja, Konjunktiv. Nichts. Du, und soll ich dir was sagen? Ich lese ja gerade das Buch von der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises, die Holländerin.
Na Mahlzeit.
Nix na Mahlzeit, selten so ein gutes Buch gelesen.
Du,
ich komm dir gleich daher und dann
alles klar, cool, freu
ich scheuere ich dir eine.
Ja,
ich liebe
ich
das
lesen.
Buch. Ich möchte nicht, dass es
sogar
endet.
So weit.
Ich
okay,
möchte
schön.
Nicht, dass es endet. Und ich weiß, dass viele Menschen mit dem Buch Probleme haben. Ich kenne Menschen, die haben mehrere Anläufe versucht und haben es weggelegt. Und ich kann gar nicht tief genug reinsinken.
Aber weil es ist aber auch wieder, es ist einfach in dir drin. Du willst es auch gut finden und abfeiern, weil andere es kritisiert haben
Null.
Und nicht mögen. Genauso wie du dein Smartphone jetzt nicht nehmen möchtest, sondern immer noch dieses alte Handy hast. Genauso freust du dich, gegen den Strom zu schwimmen und dieses Buch zu
also
feiern.
Also den BFF-Test, da hast du nicht bestanden, bist mit Pauken und Trompeten durchgefallen, weil ich so nicht bin. Mich interessiert, ich messe meinen Geschmack nicht an der Meinung anderer. Das finde ich, das
nein,
ist mir
nein,
zuwider.
Das,
solche
ich auch
Leute.
Nicht gesagt, es ist in dir drin schon. Du machst es automatisch.
Nein,
und nicht,
ist auch
weil
kein
du dich messen willst an anderen. Es ist in dir drin.
Ich habe es gelesen, ich habe es mir sofort besorgt, als es raus war, dass sie, das war ja
wie
dann auch
du,
vergriffen.
Du dir sofort besorgt?
Das Buch habe ich mir sofort besorgt, als klar war, dass es gewonnen hat. Das gibt es ja schon länger. Und habe sofort angefangen zu lesen. Und wenn immer ich, und ich war begeistert, und wenn immer ich, so ist die Chronologie, und wenn immer ich jemandem sagte, ich lese es, hieß es, habe ich auch versucht, habe ich nicht geschafft, mag ich gar nicht. Ganz anstrengend.
Wie heißt das nochmal, das Buch?
Die Holländerin.
Den Titel finde ich ja schon mal total gut irgendwie, so mag ich ja.
Eine so irre Geschichte und eine Geschichte voller Geschichten.
Ah.
Das hört gar nicht mehr auf. Das hört nicht auf. Das ist die Reise in, also im Grunde ist es Joseph Conrad, The Heart of Darkness, aber dann zweitverwertet durch Herzog mit einer Filmversion von, heißt es Herz der Dunkelheit? auf Deutsch? Heart of Darkness von Joseph Conrad?
Möglicherweise, ich weiß es nicht. Herz, aber möglicherweise von Dorothee Eiminger.
Das Dorothee Dunkel, ist das. Dunkel, Herz, wie auch immer. Und das jetzt auch nochmal drittverwertet. Also eine schreibende Person, die in diesen Dschungel fährt, weil ein Theatermacher sie engagiert hat und sagt, bitte führe Buch, wenn wir unsere Besprechungen haben. Das ist ein großes Theaterprojekt. Und zwei Holländerinnen sind aber verschwunden, just in diesem Dschungel. Und die, so wie das bei Joseph Conrad unglaublich ist, das Buch mögen auch nicht alle und ich habe das sehr geliebt, immer tiefer in den Dschungel, immer mehr in die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit. Und so ist das in diesem Buch auch. Wir gehen immer tiefer rein in die Geschichten, tiefer rein in die Geschichte dieser Frau.
Okay.
Ach, das ist einfach, es ist einfach unfassbar. Das, ich möchte nicht, dass das aufhört. Und ich bin, habe aber nicht mehr so viele Seiten. Ich bin ganz traurig.
Jetzt bin ich natürlich interessiert. Ne? Jetzt bin ich natürlich heiß gemacht. Also der erste Satz lautet, aus dem Fenster der Kabine sieht sie bemerkenswerte Formationen. Frei flottierende Kuppeln und Türmchen, Stalagmiten, die aus der relativen Dunkelheit des weit unter ihr liegenden Tieflandes zu erwachsen scheinen. So wird sie es später beschreiben, als sie im künstlichen Licht des kleinen Auditoriums steht. Wolkensäulen, Stäben, Baldachine. Und es wird sie in diesem Moment das plötzliche Gefühl befallen, es handle sich bei der Schilderung um eine Indiskretion, eine Zudringlichkeit. Es verletze ihre Benennung dieser Dinge, die sie aus der Luft gesehen hat. Ein unausgesprochenes Gebot. Es fängt auf jeden Fall schon mal anstrengend an.
Ja?
Finde okay. Ich. Okay. Ich finde es ein bisschen. Also jetzt nicht so anstrengend, aber auch ein bisschen anstrengend, wo man denkt, okay, alles klar.
Ja, aber du willst doch nicht jeden Tag ein Buch lesen, in dem steht, der Mann schließt die Tür auf und ruft, hallo Renate, ich bin wieder da.
Ja, ist also richtig.
Das willst du auch nicht. Ich habe eine Leiche im Kofferraum.
Also ich bin total gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall mal anfangen.
Wirst du es lesen?
Ja, ich versuche es zu lesen, weil es mich interessiert. Mhm. Gerade weil du es jetzt so gut findest.
Aber ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge der Bücher ist, die wir beide lieben.
Ja, ja, das kann man sowieso nicht sagen.
Ich glaube, die Bücher, die du liebst, die habe ich alle noch nicht gelesen. Okay. Weil ich immer glaube, die sind mir zu schleimisch. Schleimig. Schleimig. Aha, schleimig.
Das ist ja ein komisches Argument.
Entschuldigung.
Das ist ja sehr, sehr unliterarisch.
Ja, das stimmt.
Die sind mir zu schleimig. Mhm. Also, was ist zum Beispiel mit Political Girl von Maria Aljachina? Was ist damit?
Oh, das ist, glaube ich.
Das ist ein so abgefahrenes Buch.
Gefällt es dir?
Es ist ja von Pussy Riot.
Ja, gefällt es dir?
Das ist wie so ein Tagebuch. Das ist
hast du schon mit ihr gesprochen oder liegt das noch vor dir?
Das ist so viel, da ist so viel Humor drin. Das ist so unglaublich.
Und da wirklich, Chrissy, das werde ich dir immer vorhalten, dass du es nicht geschafft hast, in ihre Ausstellung zu gehen, als die im Haus der Kunst war in München. Pussy Riot. Was habe ich dich geschoben und geschoben und geschoben? Und als
ich habe es nicht geschafft. Ich bin da nicht hingekommen.
Chrissy, du warst aber an meinem Geburtstag in München. Du hättest das gerade.
Aber ich kam halt erst zu deinem Geburtstag abends. Ich habe keine Zeit gehabt vorher. Okay. Ich kam nicht rechtzeitig.
Wird sie nochmal irgendwo eine Arbeit machen? Denn sie hat es wohl sehr geliebt.
Bestimmt schon. Sie haben ja auch in dem Museum in München haben sie auch ihre letzte Performance gemacht
diesem
Song. Den sie zu 13 Jahren Haft und 15 Tagen verurteilt worden ist. 13 Jahre und 15 Tage. Und das Kuriose ist, eine Sache, die sie erzählt, sie war oft im Hausarrest, dann hast du so eine elektronische Fußfessel. Mhm. Und bevor eine Demo anstand, hat die Polizei immer alle Aktivisten sozusagen auf eine Liste gesetzt und hat dafür gesorgt, dass die das Haus nicht verlassen können. Mhm. Und sie hat dann mal einen Instagram-Post abgesetzt und da stand, da sind sie. Lucys Wohnung ist von Polizisten umlagert und sie haben uns den Strom abgestellt. Deshalb meine Botschaft, Genosse Major. Fick dich, wir haben Kerzen. Treffen wir uns morgen in der Innenstadt. Für unsere Freiheit und für eure. So, das hat sie auf Instagram geschrieben. Fick dich, Herr Genosse Major.
Du wolltest bestimmt von ihr nochmal wissen, weil das so die spektakulärste Aktion, die spektakulärste Ausbruchaktion war. Wolltest du nicht von, wie sie sich als, wie sagt man, als Essenslieferantin verkleidet hat?
Mhm. Gerne mit ihr darüber gesprochen. Ich kam dazu nicht mehr.
Nein, habt ihr so viele Themen gehabt?
Ja, wir hatten nur eine Stunde und dadurch, dass sie Russisch, also sie spricht Englisch mit russischem Akzent und natürlich das auch, dauert das immer so alles ein bisschen, bis der Satz fertig ist. Mhm. Dann habe ich ein bisschen zwischenübersetzt immer. Und ich kam nicht dazu, sie zu diesem, wie sie aus dem Land geflüchtet ist, auf höchst originelle Art und Weise, sie dazu zu befragen. Das hat mich echt geärgert, aber was willst du machen?
Na, die haben sich einiges einfallen lassen schon. Und während wir sprechen, wissen wir auch gar nicht, wer sich gerade wo irgendwas einfallen lässt. Und wir erfahren es dann erst Jahre später, weil die Menschen in Lebensgefahr sind. Aber auch sich in einen Koffer reinzulegen und dann transportiert zu werden. Ah, da wären wir bei einem anderen Thema. Deine Hund-im-Koffer-Geschichte.
Ey, Hund-im-Koffer-Geschichte, die müssen wir noch ein bisschen verschieben. Denn ich bin jetzt gerade auf der Suche nach dem Mädchen, das das erzählt hat. Aber ich bin da noch nicht hingekommen. Auch gestern habe ich erst gehört, auch von vielen Lieblingen, die gesagt haben, es gibt so viele Hund-im-Koffer-Geschichten.
Habe ich nämlich auch gehört. Ich habe so angegeben mit deiner Geschichte. Ganz kurz für alle Lieblinge, die soweit noch nicht sind beim Hören. Chrissy hat eine Geschichte erzählt von einem jungen Mädchen,
genau, ist Tochter, die Tochter einer Bekannten. Die meine Frau kennengelernt hat.
So, und die hat als Au-pair gearbeitet in Frankreich und die Familie hat ein Wochenende verbracht an der Côte d'Azur, hat aber das Au-pair-Mädchen und den Hund zu Hause gelassen, nicht schlimm, dann ist der Hund gestorben, das Mädchen dachte, oh Gott, hat bei der Familie angerufen, Familie sagt, kein Problem, bring den Hund bitte da und da hin, den verstorbenen Hund, hat sie gesagt, ei, ei, Herr Kapitän, und dachte plötzlich, wie transportiere ich den Hund? Und dann hat sie gedacht, ach, ich habe doch meinen großen Koffer. Hat den Hund in den Koffer getan, ist zur Metro, Treppe hoch, Treppe runter, schwer, schwer, schwer. Hat noch überlegt, wenn mich einer anhält, was sage ich? Und hat für sich überlegt, ach, ich sage einfach, da ist IT-Krempel drin. Deswegen ist der Koffer so schwer. Irgendwann steht sie wieder da unten an der Treppe, kommt ein freundlicher junger Mann und sagt, soll ich ihren Koffer tragen? Und dann sagt sie, ja bitte, der ist so schwer. Er hebt ihn hoch und sagt, hui, der ist schwer. Warum ist der so schwer? Sie sagt, IT-Krimskrams. Er sagt, ah, na, das erklärt ja alles. Nimmt den Koffer und verschwindet.
Mhm. Ja, und also alle Beteiligten sagen, ja, ja, diese Geschichte, wir kennen ja auch dieses Mädchen, diese Geschichte ist wahr. Uns hat sogar ein Podcast, ich glaube aus den USA, angeschrieben, die an die 10 Millionen Hörer weltweit haben, vor allem in den USA und in England.
Ja.
Und die sagen, wir sind auf genau diese Geschichte, die haben auch so einen lustigen Namen, Who Shat at My Wedding oder sowas. Wer hat bei meiner Hochzeit in die Ecke gekackt oder irgendwie so ähnlich heißt der Podcast. Ich habe ihn noch nicht wirklich recherchieren können. Auf jeden Fall, sie sagte, könnt ihr Kontakt herstellen zu diesem Mädchen? Denn wir sind auf diese Geschichte auch reingefallen und würden aber jetzt, weil wir auch eine Hoffnung haben, dass es vielleicht doch stimmt und mal passiert ist, würden gerne Kontakt aufnehmen. Vielleicht ist ja doch etwas an dieser Geschichte dran. So, da habe ich geschrieben, machen wir, aber erstmal, ich kläre das gerade und wir gucken mal, was sie, das entsprechende Mädchen, das Au-pair war, dazu erzählt. Und dann
aber hier Kackerhaufen Hochzeitstag, wie haben die denn unseren Podcast gehört oder wie sind die denn zu uns gekommen?
Genau, sie haben einen deutschen Hörer oder Hörerin und die hat ihnen geschrieben, dass wir in unserem Podcast auch so eine Geschichte erzählt haben. Und sie sind irgendwie auf der Suche gewesen nach diesen ganzen Hundegeschichten. So ungefähr muss es gewesen sein.
Es ist wie diese, es gibt ja so Mythen, wie zum Beispiel der Skorpion in der Yuccapalme.
Ja.
Das ist ein schlechtes Beispiel. Skorpion
in der Yuccapalme?
Ja, ich weiß gerade nicht, was.
Die Spinne in der Yuccapalme.
Die Spinne in der Yuccapalme. Und was ist da genau die Geschichte? Ja.
Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, das sind die sogenannten Urban Myths, diese urbanen Stories oder so. Ja.
Und offensichtlich möchte da jemand recherchieren, wie es zu solchen Urban Myths kommt. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass du mit dem deutschen Mädchen, das in Paris ist, sprichst.
Die Geschichte ist ganz einfach. Menschen, das ist die Erklärung. Aber ich denke, das müssen wir auf nächste Woche verschieben.
Okay.
Denn es ist unglaublich interessant, wie wir Menschen, wie wir alle mit solchen Geschichten umgehen und sie vortragen. Und ich glaube, es braucht zwei Ecken. Und die Geschichte ist im Umlauf. Es ist offensichtlich ein Mythos. Aber ganz sicher wissen wir es natürlich nicht. Möglicherweise kennt sie diese Geschichten. Und aufgrund dieser Geschichten hatte sie die Idee zu dem Koffer.
Mhm.
Man weiß es nicht. Also, noch ist nichts entschieden. Ja. Aber möglicherweise, und ich hatte, bevor ich es erzählt habe, habe ich sogar im Internet gesucht. Urban Myth, Koffer im Hund, Hund im Koffer. Und ich habe damals beim ersten Googlen habe ich nichts gefunden.
Mhm, verstehe.
Und dann habe ich gedacht, dann ist es, weil mein erster Gedanke war, okay, das ist doch nur so eine Geschichte. Und habe aber nichts gefunden, als ich wie ein 10-Jähriger gegoogelt habe dann. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, dann ist vielleicht was dran, ansonsten werden wir es erfahren. Und wir haben es jetzt erfahren. Es haben sich mehrere gemeldet.
Ja.
Ich vertröste euch mal auf nächste Woche, dann können wir da etwas Licht ins Dunkel bringen.
Denn weißt du, das war ja für mich auch ein bisschen seltsam, dass ich ein bisschen angegeben habe mit deiner Geschichte.
Voll unangenehm.
Und Leute sagten mir, kenne ich die Geschichte? Da kam ich mir ein bisschen doof vor.
Ja, ist richtig. Also unangenehm. Es ist unangenehm, aber gut. Nächste Woche wissen wir mehr.
Chrissy?
Ja.
Du hast Dann passiert das Leben noch nicht gesehen.
Nein. Noch nicht. Du das musst läuft dich ja auch beeilen. Erst seit Donnerstag.
Es ist ein kleiner Film und kleine Filme haben es schwer in Deutschland. Zumal, wenn das so stille Filme sind und keine Action-Komödien. Du musst dich beeilen.
Ja, ja, ich weiß. Also,
ja?
Ja.
Okay.
Also dir ist schon klar, dass wenn wir beiden jetzt nicht miteinander gesprochen hätten, dass ich jetzt diesen Film sehen würde. Ah, nee, Quatsch, den hätte ich heute ja nicht gesehen. Heute hätte es nicht geklappt. Nee, ist richtig. Also wie gesagt, ich bin dabei und habe ihn im Blick. Und er läuft in Baden-Baden sogar diese Woche.
No way.
Er läuft in Baden-Baden sogar.
Und wie viel Uhr?
20 Uhr.
Okay.
Mhm.
Oh, ich würde mich freuen. Ich möchte dein Urteil unbedingt wissen.
Ja, natürlich. Also, Lohn gucke ich mir den an.
Danke.
Auf jeden Fall. Gut, vielleicht kann ich noch diese eine Geschichte erzählen, die ist wirklich von.
Was rede ich denn heute so viel?
Von Maria Aljochina, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Mhm. Die Geschichte ist, also sie ist ja entlassen worden nach 2 Jahren Arbeitslager und ist dann in diesen einen Ort, also Krasnojowska, ist sie dann geflogen und war im Hotelzimmer, diese erste Nacht in Freiheit. Und sie machte ein Radiointerview mit einem Moderator in Moskau. Da war auch Zeitverschiebung, es war dunkel, es war arschkalt draußen, minus 45 Grad. Also du kannst draußen, kriegst du noch nicht mal eine Stimme raus. Es ist also wirklich irre und alles dunkel und sie sitzt da. In Moskau ist es noch nicht ganz so spät, glaube ich. Und dann erzählt sie auch über ganz ernste Sachen. Ja, sie hat ja auch erlebt, wie Menschen gefoltert wurden, wie Menschen auch getötet wurden vor ihren eigenen Augen. Also wirklich heftige Sachen. Und dieser Radiomoderator sagt dann, ja, vielen Dank bis hierhin. Wir sind gleich wieder zurück. Wir machen einen kurzen Break. Es wird ja immer noch viel diskutiert über Pussy Riot. Wenn Sie glauben, Pussy Riot haben etwas sehr Heiliges an sich, dann wählen Sie die 1. Wenn Sie glauben, es ist nichts weiter als Blasphemie, dann die 2. Und hier Werbung. Und sie guckte so in dieses Telefon und hat nur gedacht, oh mein Gott, ist das die Freiheit, für die ich gekämpft habe?
Oh no.
Ein völlig bizarrer erster Abend bei ihr. Völlig bizarr. Ja, and now here's a break. Here's a commercial. We'll be right back. Oder, ja, ich sprach ja nicht auf Englisch, ich sprach auf Russisch. Genau. Und ich will jetzt auch nicht den falschen Wortlaut haben, aber ich glaube, so ungefähr war das.
Aber ich weiß, was du meinst. Absurd. Das ist ja wirklich. Ja, also dieses Leben zu führen, das diese Frau geführt hat bis jetzt und das sie führt, das können wir uns nicht vorstellen, Chrissy. Ich meine, du hast
mit ihr
ein...
Die lebt ja auch nirgendwo.
Ich weiß.
Die lebt nirgendwo, nur in Hotelzimmern und bei Freunden.
Du hast ein Zimmer mit ihr geteilt. Du hast mit ihr, du hast die Luft geatmet, die sie geatmet hat für eine Stunde. Du warst ganz nah dran an einem Schicksal, das wir uns nicht vorstellen können. Denn wir, wenn der Podcast, wenn die Aufzeichnung zu Ende ist, gehen wir unseres Weges, essen eine Stulle. Vielleicht schaffst du es noch ins Kino, weißt du, was ich meine? Und wir führen so ein ganz normales Leben. Und diese Frau ist im Grunde ständig auf der Flucht.
Ja, jetzt nicht mehr. Auf der Flucht ist sie jetzt nicht. Also auf der Flucht ist sie nicht.
Und sie darf natürlich nicht zurück nach Russland. Also sie muss beim
Reisen. Nein, natürlich nicht. Dann kommt sie ins
Gefängnis. Ja, sie muss beim Reisen tierisch aufpassen.
Sie hat die isländische Staatsbürgerschaft. Der Island hat ihr die gegeben, damit sie einen internationalen Pass hat und durch die Welt reisen kann.
Super.
Aber sie lebt dort nicht. Also ich gucke kurz nach, um zu sehen, was der Moderator denn wirklich gesagt hat. Wie geht es euch, Mädchen? Wir erzählen ihm von den ganzen Gefangenen und so weiter. Und dann sagt er plötzlich, und nun eine kurze Werbeunterbrechung. Bleiben Sie dran. Pussy Riot sind wieder auf freiem Fuß. Aber die hitzige Debatte um ihre provokante Aktion hat sich in den vergangenen 2 Jahren kaum beruhigt. Und jetzt, meine lieben Hörerinnen und Hörer, dürfen Sie abstimmen. Was sind Pussy Riot Ihrer Meinung nach wirklich? Ketzerin oder Märtyrerin? Für Ketzerin wählen Sie die 1. Wenn Sie sie für Märtyrerin halten, dann wählen Sie die 2. Und sie denkt sich, ist das wirklich die Freiheit, die wir wollten? Skurrile Situation.
Ja.
Okay. Und dann ist noch diese eine, gut, das kann ich noch kurz erzählen.
Ja.
Diese eine Aktion. Also, es war Fußballweltmeisterschaft. Und sie hat ja auch nicht aufgehört, diese Aktion zu starten. Die hat sich auch nicht abschrecken lassen.
Macht
einfach immer weiter, weil sie gar nicht anders kann.
Ja.
Wirklich absurd. Und sie lacht da dabei. Es ist wirklich kurios.
Ist das bei der Fußballweltmeisterschaft, wo sie auf dem Platz waren?
Das war beim Finale, aber da war sie nicht dabei. Da war sie nicht dabei.
Das war eine Aktion. Oh
ja,
Mann, okay.
Aber,
ja,
verstehe ich aber auch keinen Spaß. Ne?
Ich weiß.
Da war sie nicht mit dabei.
Aber die Not, verstehst du, wir verstehen ja auch die Not nicht. Uns geht's gut.
Ja. Während der Fußball-WM wurde auch protestiert in einer Fußgängerzone in Moskau gegen ein Gebäude, das sogenannte Hinrichtungsgebäude. Dort wurden 31.455 Hinrichtungen beschlossen und auch durchgeführt. In diesem Gebäude wollte jetzt ein reicher Russe eine quasi Luxusparfümerie errichten. mit westlichen Parfums.
Ja.
Da haben sie auch mit protestiert. Und etwas später kam dann eine Aktion von einer Tageszeitung dort, zusammen mit einer Parfümherstellerin und einem Enkel von einem der Hingerichteten dort. Mhm. Und die haben so ein Parfümflakon, haben sie dort verteilt, in Form einer russischen Patronenhülse. Mhm. Composition Nummer 23 hieß es. Um damit zu protestieren. Der Flakon ihres Parfums hat die Form einer sowjetischen Patronenhülse, genau, und ist verpackt in einer mit Erde gefüllten schwarzen Schachtel. Stückzahl 31.455. Das ist so eine Aktion, originell. Kunst muss genauso sein als Protest. Mhm. Vor dem Hinrichtungshaus in der Nikolskaja 23 rufen die drei zum Boykott auf und verteilen Proben von Komposition Nummer 23 an Passanten und Passantinnen. Und dazu steht dann in dem Beipackzettel: Komposition Nummer 23 öffnet mit Noten von altem Papier und Tinte, die einst zur Unterzeichnung von Todesurteilen verwendet wurden. Der Duft eines modrigen Kellers wird schon bald von der wichtigsten Beimengung ersetzt, dem leicht zu identifizierenden Duft von Schießpulver, der allmählich Noten von Asche weicht und einen bitteren Abgang bereitet. Das steht auf dem Beipackzettel. Mhm. Das ist eine Protestaktion, die jetzt nicht von Pussy Riot kam, aber sie waren Teil dieses Protests gegen das Gebäude. Und sie wertschätzen jetzt
diese Aktion. Umnutzung des Gebäudes zu einem...
Absolut. Ja. Naja. Also, kuriose Sachen. Ne? Das war Maria Mascha Alejochina. Mhm. Ungefähr. Ja, schön. Ne? Dann denke ich mal, dass wir für heute eine Bulette an die Ohren gelabert haben schon.
Ja.
Kann man so sagen, ne?
Ja, kann man so sagen.
Und dass wir uns am Donnerstag dann wiederhören mit euren Geschichten. Schickt sie uns bitte, wiewardertagliebling@gmail.com. Das ist die Adresse.
Bis dann, Yusuf.
Bis dann, Ransford.